Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wenn man über Kolonialismus spricht, fallen einem zuerst oft spanische oder portugiesische Conquistadores in Südamerika, die englische East Indian Trading Company in Indien oder die niederländische Herrschaft über Indonesien ein. Aber auch Deutschland hatte vor 120 Jahren Kolonien, vor allem in Afrika. Und obwohl die Geschichten dieser Kolonien vielleicht nicht so bekannt sind wie die Geschichten der großen Seefahrernationen, sind sie doch genauso brutal und durchtränkt vom Blut der Einwohner.
Ja, und Kolonialgeschichte, das hat es auch bei uns hier in Trier gegeben, also quasi im Alltag, Kolonialwarenläden zum Beispiel, wo Tabak verkauft worden ist. Missionare, Militärs, über einen vor allem werden wir uns heute auch unterhalten, über einen General, der einen Völkermord in Afrika zu verantworten hatte. Ja, und mehr dazu können uns heute zwei Expertinnen erzählen, die hier zu Gast sind, die Historikerin Eva Bischoff von der Universität Trier und die Juristin Christiana Kaub-Ijessi von der afrikanischen Community Trier. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön. Wir freuen uns, hier zu sein.
Warum das Thema Kolonialismus in Trier? Wir sind weit weg von Afrika, um es mal so auszudrücken.
Für mich ist das ein Interesse, das mich schon begleitet seit meinem Studium. Also für mich ist das fraglos das interessanteste Thema meines Lebens, weil ich mich wirklich mit großem Interesse seit meinem ausgehenden Studium damit beschäftige. Ich habe meine damals noch Magisterarbeit darüber geschrieben. Ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und ich habe das letzte Buch, was ich geschrieben habe, hatte auch mit Kolonialismus zu tun. Das ist also mein Forschungsfeld.
Und bei Ihnen, Frau Kaub-Ijessi?
Ja, also als Vertreterin der afrikanischen Community Trier ist das Thema mir insbesondere ein Anliegen, weil ich finde, dass es ein Thema ist, was in der Gesellschaft in Deutschland viel zu kurz kommt. Aber dieses Thema war auch für uns als Verein sehr wichtig, weil das eines der Themen ist, was wir uns auf die Agenda gesetzt haben. Insofern freuen wir uns, dass wir jetzt mit diesem Kooperationsprojekt mit Eva Bischoff von der Internationalen Geschichte und dem Arbeitsgemeinschaft Frieden und dem SUNY e.V. dieses Thema angehen können. Wir setzen uns als deutsch-afrikanischer Verein für die interkulturelle Begegnung in Trier und der Region Trier ein und natürlich auch für die Rassismussensibilisierung. Und das Thema Rassismus ist aus unserer Sicht eng mit dem Thema Kolonialismus verknüpft und der Kolonialzeit. Außerdem machen wir auch Bildungsangebote und da wundert es uns auch immer sehr, dass das Thema Kolonialismus in Trier sehr wenig besprochen wird und auch sehr wenig im deutschen Bildungssystem zur Sprache kommt. Gleichzeitig sind wir auch der Meinung, dass wenn wir mit rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft brechen wollen, wir uns halt einfach auch mit der Quelle des Rassismus halt auch auseinandersetzen müssen. Also wo kommen die internalisierten rassistischen Strukturen her, die wir in unserer Gesellschaft wiederfinden? Wie fand der Rassismus Eingang in unsere Sprache? Und auch, wie prägt der Rassismus und wie prägt die Kolonialzeit unsere Denkmuster heute?
Und zu dem Thema bieten Sie aber auch Stadtführungen an, richtig?
Genau, also unser Ziel ist es, zu diesem Thema Trier postkolonial dann Stadtführungen anzubieten, um zum einen natürlich die Bürger und Bürgerinnen zu informieren, zu bilden zu diesem Thema und gleichzeitig aber auch eine antirassistische Arbeit zu machen.
Wir kommen da ja gleich drauf auf zu sprechen, denn es sind ja verschiedene Aspekte, die Sie da aufgreifen. Historische Ereignisse, historische Figuren hier aus Trier. Wir haben gerade schon einen erwähnt oder mehrere Händler zum Beispiel. Wie sah denn überhaupt diese Welt damals aus zum Zeitalter des Kolonialismus? Können Sie uns das mal kurz erklären, diese Welt vor 125 Jahren und vor allem, warum Deutschland überhaupt Kolonien hatte?
Die Welt vor 125 Jahren war eine Welt, die von Nationalstaaten geprägt war, von Nationalstaaten, die aber gleichzeitig auch Imperien hatten. Imperien wurden von diesen Staaten als sehr wichtig angesehen. Zum einen, weil wirtschaftlich davon ausgegangen wurde, dass diese Kolonien von Bedeutung seien, um Reichtum zu schaffen für die sogenannten Mutterländer. Politisch, weil sich diese Nationen in einem Wettstreit zueinander sahen. Das hatte was mit der gängigen Theorie des Sozialdarwinismus zu tun. Nur der Stärkste überlebt sozusagen. Und die Idee war, dass ein Staat, der besonders vital sei, auch über Kolonien verfügen müsse. Und das war auch ein Schlagwort für die deutsche Kolonialbewegung. Das war heute würden wir sagen, eine zivilgesellschaftliche Bewegung. getragen vor allen Dingen durch das Bildungsbürgertum, durch das Bürgertum, das sich auch im Handel schon mit Kolonialwaren zum Beispiel dann beschäftigte oder mit kolonialen Räumen zu tun hatte. Politische Akteure waren mit dabei, die versuchten, die Reichsregierung dahin zu drängen, tatsächlich auch Kolonien einzurichten oder Kolonien zu ergreifen an der Stelle im Deutschen Kaiserreich, das ja bis 1884 im politischen Sinne nicht über Kolonien verfügte.
Und das ist ja dann auch passiert. Die Deutschen haben dann ja tatsächlich sogenannte Schutzgebiete ja errichtet in Afrika, das heutige Namibia, das heutige Tansania und noch andere Gebiete auch in Asien und so weiter. Blöd gefragt, die Bewohner dort vor Ort sind nicht gefragt worden, ob sie die deutsche Herrschaft annehmen wollten oder akzeptieren wollten oder vielleicht herbeigesehnt haben.
Also die Einrichtung von den sogenannten Schutzgebieten erfolgte schrittweise. Also zunächst einmal handelt es sich um Abkommen, die zwischen in diesen Räumen, wir würden heute sagen im globalen Süden, also in Afrika oder im Pazifik, bereits tätig waren. Diese Kaufleute in der Regel haben dann Abkommen mit Eliten vor Ort geschlossen. Über zum Beispiel Landabtretungsverträge haben die abgeschlossen oder auch politische, also wir würden das heute vielleicht als politische Bündnisse betrachten, wo so eine Form von Schutz organisiert wurde gegenüber von anderen Akteuren. Also andere lokale Gewaltakteure in Afrika, wo sich eine Nation sozusagen mit diesem deutschen Vertreter verbünden wollte oder gegenüber der Einflussnahme von anderen europäischen Kolonialmächten.
Stimmt, die Deutschen waren ja auch nicht die Einzigen, die da Fuß fassen wollten.
Genau, die Deutschen sind nicht die Einzigen. Und gerade das Beispiel Namibia ist so ein Case, wo die Vertragsabschließung der offiziellen Erklärung des Schutzgebietes vorausging. Wo also der Staat nachgezogen hat und es gibt dafür so ein Schlagwort, das hat sich in Großbritannien entwickelt als Schlagwort, die Flagge folgt dem Handel. Es ist nicht so, als ob die Flagge zuerst reingeht und das Gelände besetzt, das Gebiet besetzt, auch mit militärischer Gewalt, sondern dass umgekehrt die Händler sagen, hier, wir haben hier dieses Abkommen, wir haben diese Handelsinteressen, wir haben diese Wirtschaftsinteressen. Das muss gesichert werden gegenüber anderen Gewaltakteuren. Bitte nehmt uns unter den Schutz des Reiches und deswegen Schutzgebiete.
Aber wussten die Menschen in diesen Ländern überhaupt, worauf die sich da einlassen mit diesen Verträgen?
Also im Jahr 1884 existiert europäische Einflussnahme auf dem afrikanischen Kontinent ja schon eine ganze Weile. In unterschiedlicher Form. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass bei Unterzeichnung tatsächlich die lokalen Eliten für sich einen Vorteil da drin sahen, aber mit Sicherheit nicht die komplette Dimension der Konsequenz sozusagen absehen konnte.
Diese allmähliche Durchdringung des afrikanischen Kontinents in diesem speziellen Fall, die ist ja auch nicht immer friedlich vonstatten gegangen. Ich meine, es hat natürlich auch vorher auf dem afrikanischen Kontinent Gewaltausbrüche gegeben, auch interne Kämpfe. Aber in diesem speziellen Fall kommen jetzt also die Deutschen auf den Plan und die Händler. Und es ist ja nicht so, dass alles friedlich vonstatten gelaufen ist. Das heißt, es hat auch Widerstand gegeben. Es hat auch Aufstände gegeben. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt ein General aus Trier ins Spiel mit entsprechenden Konsequenzen. Wer ist denn dieser General von Trotha eigentlich gewesen?
Also wer sich heute mit der deutschen Kolonialgeschichte schon mal beschäftigt hat, das ist etwas, was ja verstärkt jetzt auch ab und zu mal in den Medien diskutiert wird. 2015 ist das breit durch die Medien gegangen, weil da die Bundesregierung den Völkermord an den Herero und Nama offiziell anerkannt hat. Das ist ein Gewaltszenario, das ist eine Widerstandsbewegung gegen die deutsche Kolonialmacht im heutigen Namibia, die 1904 sich gegen die Kolonisatoren richtet in einer Situation, die sich allmählich aufgebaut hat. Also auf der einen Seite sehen wir natürliche Ereignisse, sowas wie eine Rinderpest, die die Einkommensquellen und den Lebensstandard der indigenen Bevölkerung bedroht. Die Landnahme durch die deutschen Kolonisatoren, die wiederum die Gebiete eingrenzt, zunehmende Gewalt, zunehmende Ausbeutung, wo das sozusagen kulminiert 1904 in einer Widerstandsbewegung, die sich militärisch organisiert. Bis dahin gab es auch da wieder Personen und Eliten, die eigentlich eine Kooperation mit der Kolonialregierung eingegangen waren, bis zu einem gewissen Grad, wo man eine Verständigung herbeigeführt hatte. unter Gouverneur Leutwein, der eigentlich so eine, wir würden heute sagen, vielleicht so eine diplomatische, kooperative Lösung befürwortete. Das knallte dann aber sozusagen in dieser Stresssituation. Leutwein und seine Strategie waren nicht erfolgreich darin, diesen militärischen Widerstand zu brechen. Um das zu gewährleisten, wurde sozusagen das militärische Kommando ausgetauscht. Der Gouverneur hatte immer beide Positionen, politisches und militärisches Kommando. Und von Trotha wurde eingesetzt, um da eine militärische Lösung herbeizuführen.
Von Trotha war zu dem Zeitpunkt Divisionskommandeur in Trier.
Das ist richtig. Der ist 1903 eingesetzt worden. Da kam er zurück aus dem sogenannten Boxeraufstand. Das ist die Niederschlagung eines Aufstandes in China. Boxer wegen China-Boxen, also Kung Fu sozusagen. Das ist eine internationale Kooperation gewesen. Da waren mehrere europäische Kolonialmächte dran beteiligt. Auch die Deutschen. Und von Trotha hatte sich dort schon durch eine gewisse Gewaltbereitschaft ausgezeichnet, genauso wie während seines Einsatzes in Deutsch-Ostafrika, wo er auch schon Kommandeur eines Teils der Schutztruppe gewesen war.
Und der wird also nach Südwestafrika, wie das damals hieß, also das heutige Namibia, geschickt, bringt auch eigene Soldaten mit. Dort vor Ort hat es ja bereits Soldaten gegeben. Das waren aber nicht nur Deutsche, die da gekämpft haben, sondern ja auch einheimische Soldaten oder Söldner aus anderen Teilen Afrikas. Ist das korrekt? Also die Askaris?
Ja, es gibt Askari in den deutschen Kolonien. Das ist ein Wort für Soldaten, Söldner in dem Sinne. Tatsächlich ist dieser Krieg dann im Wesentlichen durch deutsche Schutztruppen geführt worden. Das ist auch ein Problem dann im Kaiserreich. Es gibt 1907 eine politische Debatte im Kaiserreich darüber, wie der Krieg geführt worden ist und auch wie viel der Krieg gekostet hat, gerade weil deutsche Truppen dahin geschickt worden sind. Das ist anders als in Deutsch-Ostafrika, wo wir nahezu parallel eine ähnliche Kriegssituation haben. Das ist der Maji-Maji-Krieg. Da werden verstärkt Askari eingesetzt. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen der ostafrikanischen Küste und der westafrikanischen Küste.
Krieg ist ja immer grauenhaft. Im Krieg passieren auch immer Verbrechen. Aber von Trotha hat sich in diesem Krieg, wenn man so will, besonders hervorgehoben durch eine singuläre Art und Weise im Kampf gegen die Herero. Was hat er denn da konkret gemacht, was man ihm bis heute ja vorwirft?
Ja, was wir ihm nicht nur vorwerfen, sondern auch zeigen können. Von Trotha ist jemand, der als Offizier ausgebildet worden ist in einer sehr preußischen Militärtradition. Dazu gibt es auch Forschung, die diese Militärtradition und auch diese Vorgehensweise rekonstruiert hat. Und dann sozusagen diese Denke mit nach Afrika nimmt. Und die preußische Militärakademie bildet ihre Offiziere dahingehend aus, dass es, um einen Sieg herbeizuführen, wirklich eine vollständige Vernichtung des Gegners erforderlich ist. Das ist in normalen, in Anführungsstrichen, europäischen Kriegssituationen schon ein Problem. Wir würden heute sagen, das ist nicht hinnehmbar, dass Truppen, die eigentlich schon geschlagen sind, auch noch weiter unter Feuer gehalten werden müssen, einfach nur um einen vollständigen Sieg herbeizuführen. Er überträgt aber diese Denke in den afrikanischen Raum. Dazu kommt, dass Kommandeure der Schutztruppe, Kommandeure von Kolonialtruppen generell, das betrifft nicht nur deutsche Truppen, sondern es würde zum Beispiel auch für britische Truppen zutreffen, dass weiße Offiziere eigentlich immer davon ausgehen, dass eine Kriegsführung in, ganz besonders in Afrika immer besonders brutal geführt werden muss, um ein Exempel zu statuieren. Also selbst wenn es sich nicht um eine Schlacht, um eine reguläre Kriegssituation handelt, sondern in Anführungsstrichen nur um eine Strafmaßnahme, das ist ein beliebtes Wort, Strafexpedition, dann muss sie besonders brutal durchgeführt werden, weil die Annahme existiert, dass afrikanische Menschen nicht in der Lage seien, anders zu verstehen, dass es ernst gemeint ist. Das ist genau das, was er dann macht. Also so diese Verbindung aus dieser preußischen Militärtradition und dieser Vorstellung, dass besonders brutal im kolonialen Raum vorgegangen werden muss, weil sonst die indigene Bevölkerung nicht versteht, wer der Herr im Haus ist, sozusagen, einfach so eine als Machtdemonstration. Das führt dann dazu, dass er als erstes Mal die Verständigungspolitik, die Leutwein einleiten wollte, wieder zurücknimmt. Und ganz im Gegenteil sozusagen das Potenzial, das militärische Potenzial hochfährt und versucht, den Gegner, in diesem Fall die Herero, auf dem Waterberg einzukesseln, um sie dort dann in einer vernichtenden Schlacht zu besiegen. das ist ganz klassisch preußisch sozusagen an der Stelle. Was er dann auch macht, und das hat so eine afrikanische Besonderheit in dieser rassistischen Denke sozusagen, ist dieser Vernichtungsbefehl, den er dann erlässt. Das ist ein Befehl, den er während diese Schlacht am Waterberg eigentlich gescheitert ist. Er ist militärisch nicht erfolgreich. Er aber trotzdem noch weiter Druck aufbauen will gegenüber einer Bevölkerung, die er de facto mit dieser Schlacht in die Wüste geschickt hat. Also er hat sie dazu gezwungen, wenn man flüchten wollte vom Waterberg, war der einzige Ausweg in die Wüste. Und diese noch lebende Bevölkerung, die dann natürlich zurück wollte an die Wasserstellen, an die tatsächlich habitablen Gebiete von dem heutigen Namibia, denen hat er verlautbaren lassen, dass er auf alle Angehörigen der indigenen Bevölkerung schießen würde. Kinder, Frauen, Männer, völlig egal. Ich mache keine Gefangenen. Das ist der sogenannte Vernichtungsbefehl. Ich weiß, da ja. Muss man ein bisschen schlucken.
Also um es mit klaren Worten zu sagen, ein Völkermord.
In Effekt ist das am Ende ein Völkermord.
Von wie vielen Menschen sprechen wir da?
Also bevor ich das beantworte, würde ich gerne einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Völkermord definiert sich nach heutigen Standards nicht entlang von Zahlen, sondern ein wesentliches Kriterium, und Christiana sitzt ja neben mir als Juristin, die weiß das ganz genau. Es geht eigentlich um die Frage, steckt da eine Absicht dahinter? Und ist das eine Absicht, das Volk in seiner Gänze oder zu wesentlichen Teilen auszulöschen? Und das kann ich dann durch unterschiedliche Maßnahmen erreichen. Ich kann Kinder verschleppen, Menschen unfruchtbar machen, Leute erschießen. Also alles, was auf die physische Vernichtung eines Volkes hinausläuft sozusagen, das würde darunter fallen. Und da geht es ja nicht um Zahlen in erster Linie. In dem konkreten Fall der Herero reden wir von zwischen 40 und 60.000. Das ist in der Größenordnung ist das relativ schwierig zu bestimmen, weil wir natürlich kein Einwohnerverzeichnis haben. Wir wissen ungefähr, dass vor dem Krieg etwa 80.000 Herero in diesem Gebiet lebten. Davon sind 20.000 noch am Leben, 1911, glaube ich. Dazwischen liegen aber nicht nur diese militärischen Auseinandersetzungen, sondern auch noch die Praxis der Einrichtung von Konzentrationslagern. Und die werden tatsächlich so genannt. Das heißt Konzentrationslager. Das Wort Concentration Camp importieren sozusagen die Deutschen zu diesem Zeitpunkt aus dem südlichen Afrika, wo in einer Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und den Buren, die Buren wiederum in solchen Lagern konzentriert wurden. Und da heißen sie Concentration Camps. Und da werden Herero, später auch die Nama, die sich diesem Aufstand dann angeschlossen haben, auch ihre eigenen Strategien auch nochmal dabei verfolgen, die werden da interniert. Und da werden sie zu Zwangsarbeit herangezogen und sie werden sehr schlecht ernährt. Das heißt, es gibt viele Leute, die an Hunger sterben, es gibt viele Leute, die an Überarbeitung sterben. Und es gibt Leute, die einfach an Krankheiten sterben, die ausbrechen, wenn man Leute so zusammenpfercht. Das ist nicht so gut dokumentiert. Wir haben ein bisschen bessere Dokumentation über die militärischen Auseinandersetzungen als über diese Konzentrationslager. Aber die Zahlen, die ich gerade eben genannt habe, ziehen das zusammen. Das ist sozusagen so eine Overall-Schätzung im Grunde, die relativ zuverlässig ist, aber nicht genauer werden kann.
Von Trotha hat diesen Krieg ja dann auch dann, wenn Sie so wollen, im Sinne seiner Auftraggeber ja auch zu Ende geführt. Wobei der Krieg, glaube ich, ja noch länger dann sich weiterhin schleppte. Mhm. Sein Vernichtungsbefehl ist ja auch kritisiert worden, auch in Deutschland. Er ist ja quasi dann ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zurückgepfiffen worden. Aber da war das natürlich dann schon umgesetzt. Er ist aber nicht der einzige Trierer, wenn man so will, der halt in Bereich Krieg und Kolonialismus verwickelt war. Es gab ja noch eine andere Persönlichkeit, über die Sie auch viel geforscht haben.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auf unseren Stadtrundgang habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn hier das Militär stationiert war, dann ist Trotha mit Sicherheit nicht der Einzige. Das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Und tatsächlich bin ich da auf Theodor von Hassel gestoßen. Theodor von Hassel ist dann eingesetzt als Offizier in Deutsch-Ostafrika, wie es damals hieß. Das ist im Wesentlichen das heute Tansania, Burundi, Ruanda, die ostafrikanische Seite des Kontinentes. Und er ist da stationiert auch in 1904 und übernimmt da die Leitung einer sogenannten Station. Das ist sowas wie eine militärische Einrichtung auf so einem Hügel. Die werden immer so strategisch auf Hügeln gebaut. Ja, da wird auch Recht gesprochen nach deutschem Recht und da werden auch die Soldaten stationiert, sowohl die deutschen Soldaten als auch die Askari.
Also so eine Mischung aus Festung, Außenposten, lokale Vertretung.
Ja, sowas, genau. Ja. Also ein Kollege von mir hat das mal beschrieben als ein sehr dünnes Netz sozusagen für Ostafrika. Es ist nicht gut, also tatsächlich sieht das auf der Karte immer so aus, wenn wir so eine Karte im Schulatlas aufschlagen oder im Geschichtsbuch, dann sieht das immer so aus wie die Deutschen haben ganz Deutsch-Ostafrika besetzt sozusagen. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt so vereinzelte Inseln von Herrschaft eigentlich, verteilt über das Land, die miteinander kommunizieren, die austauschen, die versuchen, deutsches Recht oder deutsche Herrschaft durchzusetzen, aber dabei halt auch immer auf Widerstand stoßen, aber auch so Verhandlungsprozesse eingehen müssen, weil sie halt auf ihren Herrschaftsinseln sitzen und nicht wirklich so eine gute Infrastruktur haben, wie die Karte suggeriert. Die Karte tut immer so, als ob das ganze Land besetzt sei und alles völlig unter Kontrolle sei. Das ist natürlich Quatsch.
Das heißt, für den von Hasselt, der ist ja in Trier geboren, der war ja Sohn wiederum des preußischen Offiziers, der ist ja freiwillig nach Afrika gegangen, oder?
Ja, der hat sich freiwillig gemeldet. Für einen Offizier ist Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn sie Arbeit haben wollen, ist das Deutsche Kaiserreich gerade schlecht aufgestellt, weil in Europa kein Krieg geführt wird. Also alle Kriege sind ja gewonnen mit der Reichsgründung sozusagen. Und wenn ich Karriere machen will als Militär, ganz ehrlich gesagt, ich brauche Krieg. Wie will ich sonst befördert werden? Ich muss ja Berufserfahrung sammeln. Das tue ich im Feld. Am besten sozusagen. Und dafür bietet sich der koloniale Raum an. Und dann melden die sich freiwillig.
Und er hat überlebt.
Er hat das überlebt. Die Widerstandssituation in seiner Region, das war die Station Mahenge, das ist relativ weit südlich, ist deutlich im tansanianischen Raum heute. Das hat er erfolgreich in Anführungsstrichen bekämpft. Und erfolgreich bedeutet hier, dass er zusammen mit den ihm zugeordneten Askari und dem massiven Einsatz von Maschinengewehrfeuer alle Menschen, die Widerstand leisten wollten, militärisch gegen ihn zusammengeschossen hat. Anders kann man das nicht nennen.
Das heißt, wenn Sie sagen, er hat ein Maschinengewehr verwendet in dieser Zeit, das heißt, er hat gegen Menschen gekämpft, gut, die ihn angegriffen haben, die Deutschen vertreiben wollten, die aber wahrscheinlich nicht mit modernen Waffen angegriffen haben. Das muss ja dann ein Massaker gewesen sein.
Ja, das läuft de facto auf ein Massaker hinaus. Das ist typisch für koloniale Kriege in diesem Zeitraum. Das ist auch für Deutsch-Südwestafrika, also für Namibia sehr typisch. Wahrscheinlich haben viele Menschen jetzt im Kopf irgendwie so Speere und Pfeil und Bogen gegen das Maschinengewehr. Das ist nicht ganz richtig, weil bestimmte Kooperationen ja bereits existierten. Leutwein wäre ein Beispiel. Im Deutsch-Ostafrika gibt es viele Elefantenjäger, die bewaffnet sind. Elfenbein ist eine wichtige Ressource für diese Region, in der von Hassel stationiert ist. Die sind bewaffnet mit modernen sozusagen Feuerwaffen, so modern, wie man sozusagen drankommt, wenn man als afrikanischer Mann im Jagdgeschäft unterwegs ist. Das ist vielleicht nicht das neueste aller Gewehre, aber es ist auch nicht zwingend Pfeil und Bogen oder Speere. Das heißt, es gibt eine Differenz in der technologischen Ausrüstung. Die entscheidende Differenz ist tatsächlich das Maschinengewehr, weil das wird nicht geteilt, das wird nicht an Jagende oder Allianzen irgendwie vergeben, sondern das wird dann zurückgehalten, das wird immer in weißer Hand in Anführungsstrichen gelassen.
Jetzt sind ja nicht nur Soldaten von Trier nach Namibia gefahren, sondern auch Zivilgesellschaft, Händler, Geistliche. Wie sah denn diese Zivilgesellschaft aus, die damals nach Namibia aufgebrochen ist?
Es gibt Truppen, die werden dahin kommandiert. Offiziere melden sich häufiger mal freiwillig als das gemeine Fußvolk. Es gibt damals ja auch damals schon eine Wehrpflicht. Aber sobald die ihren Dienst abgeleistet haben oder die Kriegssituation aufgelöst ist und sie glauben, das Gelände ist befriedet, dann haben die eine Tendenz, da zu bleiben. Im Fall von Van Hassel ist das eine Plantage, das hat was mit Deutsch-Ostafrika zu tun. Da kann man mit Plantagen, in diesem Fall Kaffee, was er machen wollte, irgendwie kann man, wir würden heute sagen, Cash Crops anbauen. Deutsch-Südwestafrika, also das heutige Namibia, wer da mal im Urlaub war, kann sich gut vorstellen, das wird keine Plantage. Das ist arid oder halbarid, also es ist ein Wüstengebiet zu weiten Strecken. Nur der Norden ist ein bisschen ist anders strukturiert, aber der wesentliche Teil ist zu trocken dafür. Das ist Rinderwirtschaft, extensive Rinderwirtschaft. Und die ehemaligen Soldaten werden dann Siedler. Das kommt relativ häufig vor, sowohl in Namibia als auch in Tansania.
Und die Geistlichen, wie lief das ab?
Geistliche kommen in koloniale Räume aufgrund des Missionsauftrages der christlichen Kirche. Das ist ja ganz, ne? Also ganz grundsätzlich. Das fängt mit Südamerika und den Spaniern und den Portugiesen an. Und das setzt sich fort bis ins 19. Jahrhundert. Das ist eine super lange Tradition der christlichen Kirchen. Also nicht nur der katholischen Kirche, sondern später auch der protestantischen Kirchen, muss man ja schon sagen, plural, die sich der Mission der Kolonialisierten widmen.
Das ist ja zunächst mal per se, für einen Außenstehenden klingt das ja erstmal gar nicht so schlimm, oder? Also ne, das ist ja, die missionieren da, die unterstützen wahrscheinlich vor Ort Projekte, sie bringen den Glauben näher. Wir haben ja hier in Trier ja auch eine konkrete Vereinigung, die sogenannten Weißen Väter, die Afrika-Missionare, die ja unter anderem hier in Trier ihren Sitz hatten, bis vor kurzem sogar,
ja.
Und auch hier in Trier auch in der Öffentlichkeit recht präsent waren. Hat das Ganze aber auch einen negativen Charakter im Zusammenhang mit Kolonialismus?
Also bevor ich mir was zu den Weißen Vätern erzähle, würde ich vielleicht mit Christiana mal kurz gemeinsam darüber nachdenken, was Christianisierung für Afrika bedeutet hat. Mein Eindruck ist, dass das Christentum für Afrika aus meiner Perspektive als Kolonialhistorikerin etwas ambivalent aussehenden Art und Weise auf der einen Seite ein Teil des Kolonialisierungsprozesses war durch diese Missionsgesellschaften. Und was das genau bedeutet, können wir gleich gerne nochmal diskutieren. Aber auf der anderen Seite sehe ich ganz viele afrikanische Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, in der Gesellschaft, in den Medien, für die das Christentum eine ganz wichtige Rolle spielt. Heute. Sehe ich das richtig oder nehme ich da was falsch wahr oder habe ich da was nicht verstanden oder was passiert da?
Nee, also liebe Eva, du hast recht. Das ist in der Tat, also ich sehe das auch als ambivalentes Verhältnis. In afrikanischen Familien ist es heutzutage oftmals noch so, dass wenn junge Männer in die beispielsweise katholische Kirche eintreten und dort die Priesterweihe durchlaufen und bestehen und Priester werden, dass das etwas ist, was immer noch mit Prestige betrachtet wird. Auch umgekehrt, wenn Töchter dann Nonnen werden, ja, und als Schwestern, Ordensschwestern dann arbeiten, ist es auch oft etwas, was positiv besetzt ist. Das sind Menschen in der Familie, die halt dann in Positionen sind, die einfach positiv betrachtet werden, ja, weil Kirche natürlich in vielen afrikanischen Ländern, Gegenden immer noch positiv besetzt ist, ne? Insofern, ja, auf der einen Seite hat es halt eine positive Besetzung. Es bringt ein bisschen Wohlstand auch in die Familien. Ja, man ist ein Stück weit abgesichert, auch durch diejenigen, die dann halt in diesen christlichen Strukturen dann drin sind. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch negative Auswirkungen, weil ja, mit der Zeit der Christianisierung wurden natürlich auch traditionelle Kulturen und Religionen beispielsweise in Frage gestellt, ja, und mehr oder weniger eliminiert, ja. Und ich denke, viele Völker beschäftigen sich in den afrikanischen Ländern auch heutzutage damit, ihre jeweiligen traditionellen Kulturen und Religionen wieder quasi zurückzuholen oder sich wieder dessen bewusst zu werden, ja. Also was gab es in ihren Gebieten, bevor das Christentum kam, ja, bevor die Missionare kamen und sie halt freiwillig oder zwangsweise dann christianisiert haben. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, natürlich war das nicht immer positiv, weil man ging davon aus, die ja, afrikanischen Menschen, die man vor Ort traf, sind ungebildet, haben keine Kultur und sind mehr oder weniger Wilderer, denen man quasi dieses ja, westliche Lebensstil sozusagen dann ja, überstülpen muss, ja, beibringen muss.
Aber wurde da immer mit der Planierraupe über diese Kultur drüber gefahren oder hat man teilweise auch ja, Aspekte gehabt, die man interessant fand oder ja, erhaltenswert?
Die Missionsgesellschaften, die ich kennengelernt habe über meine Forschung, die sind mit der Planierraupe drüber gefahren. Die sind sehr gezielt mit der Absicht nach Afrika gegangen, eine Kultur oder die Kulturen, die sie treffen, auszulöschen. Das ist so. Es sollte ersetzt werden durch eine bessere, in Anführungsstrichen bessere, europäische Kultur, christliche Kultur, die mit bestimmten Werten einhergeht, wie ne, Pünktlichkeit, Sauberkeit, heteronormative Vorstellungen von, wie sieht eine Ehe aus, wer heiratet wie viele Leute, wer heiratet wann, unter welchen Bedingungen und wie funktioniert das mit der Arbeitsteilung.
Wie sind die Rollenbilder? Ne?
Ja, sowas, genau. Ja. Und da wird sehr hartnäckig auch gegen lokale Traditionen, Glauben vorgegangen. Und das betrifft gerade für die weißen Väter betrifft das zum Beispiel auch den Islam, weil die in Algerien gegründet worden sind, 1868, mit dem Ziel, Algerien für Frankreich zu christianisieren. Und in anderen Kontexten, in Togo zum Beispiel, jetzt eine andere deutsche Kolonie, auch auf der Westseite von Afrika, da gibt es ein gutes Beispiel dafür, dass gezielt lokale, auch mit der Unterstützung der deutschen Kolonialadministration, lokale Traditionen wegrationalisiert wurden, im Bereich des Baumwollanbaus zum Beispiel. Ne? Wenn wir über Geschlechternormen reden, wer arbeitet in welchen Bereichen, da war lange Zeit eine Vorherrschaft von Frauen in der Textilindustrie sozusagen in Togo. Das passt nicht mit dem europäischen Verständnis von Geschlechternormen zusammen. Also wird etabliert mit der Unterstützung in diesem Fall von einer US-amerikanischen Missionsgesellschaft, wird eine Textilproduktion, eine Baumwollproduktion etabliert, wo deutsche Geschlechternormen eingezogen werden. Also die Männer machen das, die Männer arbeiten auf dem Feld, die Männer machen die Industrie, die haben die Geschäfte in der Hand und die Frauen arbeiten zu. Die dürfen Sachen verarbeiten, aber im Wesentlichen in häuslichen Bereichen, also nicht auf dem Feld oder irgendwie sowas. Und das ist so typisch, ne? Also in diesem Sinne mit der Planierraupe drüber und die eigenen Normen drüber stülpen und die anderen nach Möglichkeit auch entfernen, aktiv entfernen. Also es geht so weit, dass heilige Gegenstände geraubt werden, die tatsächlich solche heiligen Gegenstände im weitesten Sinne entfernt hat, vernichtet hat. Oder Leute, die sie christianisiert hatten, die sie getauft hatten, dazu ermutigt haben, die zu ihnen zu bringen und dann bei einem großen abendlichen Feuer gemeinschaftlich zu vernichten, um den neuen Glauben sozusagen zu bestärken. Und so haben wir viel Kulturgut verloren, also als Menschheit sozusagen.
Und das sind ja alles ja auch Akteure gewesen, die da vor Ort waren, also Geistliche, die Händler, die Soldaten. Aber sehr viele Deutsche kannten Afrika ja tatsächlich nur aus der Ferne, aus Büchern, vielleicht aus Völkerschauen vielleicht auch. Das waren ja, wenn man so will, Shows, aber mit Sicherheit nicht in gleichberechtigter Form. Das heißt, was haben denn die Menschen damals in Deutschland denn über schwarze Menschen gedacht? Was gab es da für Stereotypen?
Was Menschen in Deutschland über schwarze Menschen gedacht hat, das kann man besonders gut an dem Thema, wie über Waren aus afrikanischen Ländern, also sogenannte Kolonialwaren, geworben wurden. Weil oftmals für Produkte, für solche Kolonialwarenprodukte eben mit Abbilder von schwarzen Menschen geworben wurde. Und ja, die Darstellung dieser schwarzen Menschen halt eben sehr rassistisch war. Wir haben hier ein Beispiel. Ich habe hier mal dieses Bild mitgebracht. Das ist ein Werbeschild, was wir derzeit noch am Hauptmarkt hier in der Stadt Trier sehen. Das ist das Werbeschild des Kolonialwarenladens der Gebrüder Grenzhäuser.
Und der heute nicht mehr existiert, der Laden.
Genau, der heute nicht mehr existiert. Also der Laden existierte von 1875 bis 1925, beziehungsweise das Gewerbe der Gebrüder Grenzhäuser. Und die hatten halt in Trier mehrere Verkaufsstellen. Also hier am Hauptmarkt, in der Bahnhofstraße, am Breitenstein und in der Neustraße. Und auch mehrere Fabrik- und Lagerhallen, unter anderem am Martinstor und in der Ausoniusstraße. Man sieht einen sehr muskulösen schwarzen Mann, der wüstige Lippen hat, weit aufgerissene Augen. Er trägt goldene Ohrringe, trägt hier auch eine Art Lendenschurz und goldene Reifen um die Fußgelenke. Wobei wir davon ausgehen können, dass es sich hier um Handschellen und Fußschellen handeln. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das hier ein typisches Abbild eines Sklaven darstellt.
Und das hängt in Trier bis heute?
Und das hängt bis heute in Trier. Und das ist eine Darstellung, wie wir den zum Beispiel aus, wenn Sie an die Werbefigur von Sarotti, ne, von dieser Schokoladentafel Sarotti denken, wie wir den beispielsweise von Aladdin kennen oder was mir heute auch noch auffiel, Jim Knopf und die Lokomotive, ja. Also die frühere Darstellung des Jim Knopf sieht auch so aus, ne?
Tim und Struppi in Afrika.
Genau, Tim und Struppi in Afrika. Ja. Das heißt, es sind stereotype Darstellungen von afrikanischen Menschen, wobei hier Bilder zum einen, ne, des edlen Wilden kombiniert werden mit Darstellungen dann, wenn man an diese Figur des Sarotti denkt, Darstellungen aus Tausend und einer Nacht, ja, so ein bisschen orientalische Fantasien aus Tausend und einer Nacht. Und früher wurden gerne solche Darstellungen, Figuren genutzt, um die Produkte aus Kolonien zu bewerben. Und es ging sogar so weit, dass damals beispielsweise auch richtige Menschen auch in Schaufenster gestellt wurden, um solche Produkte zu bewerben, ja, die dann beispielsweise dort standen und eben Zigaretten gerollt haben oder vorgeführt haben, wie ein Staubsauger zu bedienen ist.
Es gibt eine interessante Forschungsarbeit von einem amerikanischen Historiker, der Werbung im Kaiserreich untersucht hat. In Bezug auf rassistische Darstellungen, rassistische Stereotype. Und das Interessante ist, dass über die Dauer des Kaiserreiches hinweg die Werbung tatsächlich rassistischer wird. Also am Anfang gibt es Werbung für Kolonialwaren, also die klassischen Kolonialwaren, Kakao, Kaffee, Tabak, ne, solche Cash Crops, also alles, was da so auf Plantagen angebaut werden kann. Die ist relativ abstrakt. Also gibt es, gerade wenn es um deutsche Kolonialwaren geht, dann wird vielleicht, dann werden die Farben der Reichsflagge aufgegriffen und dann gibt es so geometrische Muster oder so. Oder vielleicht auch die Fahne selber. Aber es gibt keine Menschen am Anfang auf diesen Werbematerialien sozusagen. Die sickern sozusagen langsam ein und über diesen Zeitraum hinweg und dieses Bild hängt ja, also diese Werbung hängt ja bis heute. Das ist ein Logo sozusagen dieser Firma. Wir finden die auf dieser Dose, die wir mitgebracht haben. Wir finden die in Werbeanzeigen. Wir können also davon ausgehen, dass die relativ früh entwickelt wurde, für sozusagen so eine Corporate Identity für diese Firma zu schaffen. Das wäre ein relativ frühes Beispiel für so eine rassistische Darstellung. Wir finden dann später immer stärker rassistische Darstellungen über die Zeit hinweg. Das trägt sich dann bis über die Zeit des Ersten Weltkrieges hinweg, bis in die Weimarer Zeit hinein. Das Wichtige an Werbung und an Werbedarstellung ist ja, dass sie auf der einen Seite funktioniert, weil sie Bilder abruft, die bei den Kundinnen schon da sind, weil sonst würde die Werbung ja nicht funktionieren. Sonst sitze ich da und denke mir so, was hat das jetzt damit, was soll das? Ja, warum kriege ich hier ein Fass, das von einem afrikanischen Mann getragen wird, als Werbung präsentiert? Wenn ich das nicht lesen kann als Werbung für Tabak, dann funktioniert die Werbung nicht. Das heißt, es greift etwas ab, was schon in der Bevölkerung da ist. Das heißt, diese rassistischen Vorstellungen existieren schon.
Und wir reden von der Bevölkerung bei uns, also auch in Trier?
In Trier. Das Ding hängt in Trier. Das ist Werbung von einer Trierer Firma für ein Trierer Produkt. Ja, wie Tabak hier als Produkt auftaucht, können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber diese Tabakfirmen verkaufen ihre Produkte ja deutschlandweit. Also wir können davon ausgehen, dass eine rassistische Abbildung von den Kundinnen damals positiv gelesen werden konnte. So, das ist Werbung für Tabak, kaufe ich. Umgekehrt verstärkt das aber dadurch, dass das die ganze Zeit in der Öffentlichkeit auftaucht, umgekehrt verstärkt das ja diesen rassistischen Effekt. Weil je häufiger ich das sehe, desto bestärkter werde ich ja da drin. Ja, die sehen so aus. Ja, das funktioniert. So ist das. Und immer wieder so einen Erkennungswert sozusagen herzustellen.
Ja, die sind alle Sklaven, arbeiten alle auf Plantagen.
Ja, so.
Und wir kaufen die Produkte sozusagen in diesen Kolonialwaren, von denen es ja auch nicht wenige gab damals ja auch. Ja. Können Sie da noch weitere Beispiele nennen? Das ist ja nicht der einzige Laden gewesen in Trier.
Genau, also wir haben hier ein Verzeichnis aus einem Adressbuch aus dem Jahr 1936 und hier konnten wir 150 Kolonialwarenläden, die es zu einer bestimmten Zeit in Trier gegeben hat, nachvollziehen. Und es gab nahezu an jeder Ecke Kolonialwarenläden. Prominentes Beispiel ist der Kolonialwarenladen von unserem Trierer Original Fischers Martis. Auch er hatte einen Kolonialwarenladen. Man kann sagen, die Stadt war nahezu halt bespickt damit. Aber was auch interessant ist, ist, dass also nicht nur Städte sozusagen Kolonialwarenläden haben, sogar auch Dörfer. Also selbst in den kleinsten Dörfern mit kleinen Tante-Emma-Läden gab es halt eine Versorgung auch mit Kolonialprodukten, was auch sehr interessant ist.
Und diese Kolonialwarenladen, bezogen die sich explizit immer nur auf Afrika? Ich meine, 36 zum Beispiel hatte Deutschland keine Kolonien mehr, das ist ja schon mitten in der Nazi-Zeit, existierten also weiter. Sie haben ja auch erwähnt, nach dem Ersten Weltkrieg hält dieses Denken an. Waren da auch andere Kontinente davon betroffen? Südamerika, Asien?
Damit ist ein interessanter Punkt sozusagen angerissen, der im Hintergrund immer mitläuft. Also Deutschland etabliert sich als eine politische Kolonialmacht relativ spät, 1884, und muss dann mit dem Versailler Vertrag diese Kolonien auch abtreten, weil es als kriegsverlierende Partei als nicht mehr würdig von kolonialer Macht sozusagen angesehen wird. Das bedeutet aber nicht, dass deutsche Akteure oder Akteurinnen nicht vorher und nachher in koloniale Projekte verbunden waren oder damit verbunden waren. Also wenn jemand über Kolonialismus nachdenkt, wann er angefangen hat, dann denken wir, glaube ich, über Christoph Kolumbus nach, 1492. Das ist so dieses Ding mit, ne, ich knall das Ei auf den Tisch und sage, ne, ich schaff das, die Erde ist rund und ne, so. Und dann segelt er los und damit intensiviert sich im Grunde eine Austauschbeziehung zwischen Europa und in Anführungsstrichen dem Rest der Welt, die wir bereits in der Antike beobachten können. Also wir wissen, dass es Handelsbeziehungen zwischen Indien und Rom gegeben hat zum Beispiel. Die Verbindung, überhaupt die Idee von Kolumbus nach Indien segeln zu wollen, ist ja diesem Umstand geschuldet, dass man wusste, es gibt Indien, wir können da handeln und da gibt es all diese interessanten und wirtschaftlich sehr interessanten Gewürze, weil die kann ich sehr teuer in Europa verkaufen. Wenn ich den Mittelsmann sozusagen rausschneiden kann, nämlich diese Landverbindung, die ich brauche, die dann im Mittelmeer ankommt, sozusagen wieder aufs Schiff geht und von da aus dann weiter Richtung zum Beispiel Venedig oder sowas geht. Wenn ich diese Mittelsmänner rausschneiden kann, dadurch, dass ich direkt dahin segle, dann habe ich natürlich mehr Profit. So. Also segel ich los und was dann passiert, ist tatsächlich die Eröffnung von Räumen, mit denen Europa zunächst einmal so nicht gerechnet hatte. Das ist also ein sehr langfristiger Prozess und wir sehen deutsche Akteure, Akteurinnen von Anfang an in diesem Prozess eingebunden. Als Händler, wer Spaß hat und mal googeln möchte, guckt mal die Welser oder die Fugger. Ja, und es gibt auch Söldner, die zum Beispiel mit den Spaniern und den Portugiesen Land erobern bei den Conquistadores. Also gibt es auch deutsche Akteure, die mit dabei sind. Das geht von Anfang an so, dass ohne dass offizieller Kolonialismus, politischer Kolonialismus betrieben wird, trotzdem Personen, die wir heute als deutsch identifizieren würden, weil sie auf dem Territorium, das wir heute Deutschland nennen, irgendwie gelebt haben, dass diese Deutschen in Kolonialismus verwickelt waren. Es gibt eine koloniale Erfahrung schon vor 1884. Das hat auch was mit Missionsarbeit zu tun, das hat was mit Handel zu tun, das hat was mit einer Kriegsführung zu tun, wo verdiene ich mein Geld. Es gibt ganz viele Deutsche, die für die East India Company gearbeitet haben und auch für die VOC, also auch für die Niederländer zum Beispiel. Ganz wichtiger Punkt, weil die so nahe dran sind und man da wirklich gut Geld verdienen kann, wenn man sich da als Söldner verdingt. Das ist also eine lange Traditionsgeschichte, die dazu führt, dass so jemand wie Fischers-Martens Kolonialwaren verkauft, die nicht notwendig in deutschen, offiziell deutschen Kolonien hergestellt worden sind, sondern in, nennen wir es mal, kolonialen Räumen oder kolonialisierten Räumen. Deswegen Kolonialwaren. Das ist nicht notwendig nur etwas, was in heute Namibia oder heute Tansania hergestellt worden ist, sondern das ist etwas, was in kolonialisierten Räumen oder in Räumen hergestellt worden ist oder mit Räumen identifiziert wird, die von Europa kolonialisiert worden sind. Pfeffer, Tabak, Zucker, ja, all diese leckeren, kostbaren Dinge.
Ja, und dann gibt es aber, um es mal so auszudrücken, einen Knacks. Im ganzen Denken der Überlegenheit und der Ausbeutung von Kolonien und der Missionierung, denn es bricht der Erste Weltkrieg aus, Deutschland verliert ihn bekanntermaßen, Gewinner sind die Alliierten, unter anderem die Franzosen, die besetzen unsere Region, das gesamte Rheinland und sie bringen ihre Truppen mit, ihre Besatzungstruppen. Und das sind nicht nur europäische Soldaten, sondern auch Soldaten aus den französischen Kolonien, Nordafrikaner. Und die werden bewusst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier eingesetzt, um vielleicht auch eine bestimmte Botschaft zu transportieren.
Ich glaube, was man richtigerweise beobachten kann, ist, dass die Franzosen damit mit diesem Einsatz der Kolonialtruppen, und es sind ja nicht nur Truppen aus dem aus Nordafrika, sondern auch aus anderen Teilen des afrikanischen Kontinents. Also es gibt unterschiedliche Abteilungen sozusagen. Hier in Trier sind besonders präsent die Spahi, also die berittenen Truppen. Das ist eine besondere Gattung sozusagen, weil die reiten, die sind besonders ausgebildet, die tragen Säbel. Das ist nochmal eine ganz besondere Situation, die dadurch entsteht. Und auf der anderen Seite gibt es Truppen, die aus Indochina kommen oder aus dem Senegal. Das sind die Senegal-Schützen, die Tirailleurs Senegalais. Die trifft man eher in der Region Worms, also um Worms herum an oder sowas. Die werden unterschiedlich verteilt sozusagen. Und die werden tatsächlich gezielt eingesetzt, um eine Botschaft zu senden. Und die Botschaft ist, ihr habt den Krieg verloren, ihr habt die Kolonien verloren und jetzt besetzen euch Afrikaner, die Kolonialisierten. Ich glaube, in der Wahrnehmung der Bevölkerung damals die Wilden.
Und das kann
man so sagen.
Und das kam damals nicht gut an. Also es gibt ja zeitgenössische Berichte. Das trieft ja vor rassistischen Vorurteilen, wenn man die heute liest.
Ja, genau. Also man kann sich ja durchaus vorstellen, was das für eine Schmach gewesen sein muss für die Deutschen. Und das hat sich halt auch durchaus in Presseartikel, verschiedenen Schriften auch so zum Ausdruck gebracht. Da wird auch tatsächlich von der schwarzen Schmach geredet. Und da gibt es besonders eine Situation, die man hier darstellen kann. Beispielsweise gab es einen Tag, und zwar der 30. Januar 1923, an dem die französischen Besatzungstruppen eine Ausgangssperre verhängt haben. Und dagegen haben natürlich die Bürger und Bürgerinnen protestiert und sind auf die Straße gegangen. Und diese Proteste wurden halt dann auseinandergetrieben durch diese Kavallerieeinheiten, durch diese sogenannten Spahis. Das wurde natürlich ausgeschlachtet und in der Presse wurde dieser Vorfall direkt aufgegriffen und diese Spahis, diese französischen Kolonialsoldaten als afrikanische Kulturträger Frankreichs bezeichnet und halt auch verunglimpft. Und man hat ihnen halt allerlei Verbrechen vorgeworfen. Man hat ihnen sexuelle Übergriffe vorgeworfen auf deutsche Frauen und Kinder. Hat natürlich das genutzt, um irgendwo auch wieder eine rassistische Stereotype aufzubauen gegenüber diese Menschen, gegenüber schwarzen Personen, die einen ungezügelten Sexualtrieb haben und die zum Untergang der weißen Rasse führen. Und diese sogenannte Rassenvermischung, der es natürlich halt auch entgegenzuwirken galt.
Sie hatten vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, dass es sehr viel Literatur aus der Zeit gibt. Es gibt ganz viele Pamphlete. Wir haben immer noch sehr viel Quellen aus dieser Zeit, die extremst rassistisch sind. Das ist wirklich übelstes Material. Der Trick ist, dass diese Situation natürlich nur funktioniert unter Rassisten sozusagen. Also sowohl die Franzosen als auch die Deutschen verstehen diese rassistische Beleidigung, weil sie beide die darunterliegenden rassistischen Stereotype teilen. Nämlich die Vorstellung von afrikanischen Männern als triebgesteuert. Das ist, da komme ich wieder auf diesen biologischen Rassismus. Das ist diese Idee, dass bestimmte Gruppen von Menschen qua Biologie bestimmte Eigenschaften hätten. Das ist, wir würden heute sagen, genetisch. Damals hat man gesagt, vererbt oder sowas. Aber die Idee ist, dass das in der Biologie im Körper eingebaut ist sozusagen. Das ist an der Stelle der Fall. In diesen Vorwürfen. Das ist eine Besatzungssituation. In Besatzungssituationen kommt es immer wieder. Das wissen wir aus vielen anderen Studien. Hier ist das mit der Quellenlage schwierig, weil das, was wir haben, ist sehr, sehr stark rassistisch geprägt und häufig auch nachträglich entstanden, weil zur französischen Besatzungszeit hier ja auch eine Pressekontrolle stattgefunden hat. Also die meisten von solchen Vorwürfen haben wir aus der Presse, die nicht aus Trier stammt. Und was wir aus Trier haben, ist nachträglich zusammengestellt sozusagen. Ja, deswegen ist die Quellenlage so, ne? Also was davon kann ich glauben und was nicht, da muss man immer sehr, sehr genau hingucken. Aber die Furcht vor dem dann biologischen Einfluss dieser Kinder auf die Volksgesundheit aus NS-Perspektive. Diese Furcht ist tatsächlich sehr groß und die werden sehr früh zwangssterilisiert. Sobald das NS-Regime hier Zugriff auf die Region hat, werden Sterilisationen durchgeführt.
Das Ganze ist jetzt Jahrzehnte her und von Trotha ist auch schon seit über 100 Jahren tot. Er ist 1920 gestorben, nachdem er aus Afrika zurückgekommen ist, hat den Ersten Weltkrieg überlebt. Gibt es eigentlich noch etwas, was an diese Epoche in Trier noch erinnert, mit Ausnahme dieses einen Symbols in der Simeonstraße? Denn der von Trotha hat damals als kommandierender General hier in Trier ja auch in Trier selber gelebt, in das, was wir heute das Ex-Haus kennen oder das sogenannte Exzellenzhaus. Das war seine Residenz in Trier-Nord.
Mhm. Ja, deswegen, ne, Ex-Haus, Exzellenzhaus, Ex-Haus. Das ist sowas wie sein Amtssitz. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht sein Privat, das wird er nicht privat gelebt haben, aber deswegen Ex-Haus und deswegen ist Trier auch, wir hatten ja Besuch von einer namibianischen Delegation, mit der wir diesen Stadtrundgang schon mal Probe gelaufen sind und da waren wir auch tatsächlich beim Ex-Haus. Das war ein sehr bewegender Moment, weil tatsächlich in dieser Delegation auch Nachfahren von den Herero dabei waren und für die das natürlich ein wichtiger Ort ist, als Erinnerungsort einfach auch ihrer eigenen Geschichte, der deutsch-namibianischen Geschichte in diesem Sinne halt auch, im Guten wie im Schlechten. Und das für sie auch ein Ort ist, an dem Gedenken auch in der Zukunft wichtig wäre und stattfinden sollte.
Aber aktuell erinnert jetzt da nichts dran.
Also als wir davor standen, gab es einen Bauzaun, sehr viel Graffiti und ein bisschen Müll.
Und Ihre Forschung ist ja zu dem Zeitpunkt Stand jetzt auch noch gar nicht beendet. Sie haben schon angesprochen, die Quellenlage ist noch nicht ausreichend erforscht. Was gibt es denn noch in Trier, wo Sie jetzt gerade aktuell dran sind?
Ja, also wir sind noch dran, weitere Stationen zu erforschen. Zum einen eine Station zu der Familie der Rautenstrauß, ne, was genau die für eine Bedeutung hier in Trier haben, mit dem Deutschen Kolonialgesellschaft, dessen Vorsitzende einer der Rautenstrauß auch war. Dann wollen wir uns natürlich auch die Frauenkolonialschule anschauen in Konz.
Mhm. Die ist super spannend, weil das Frauenkolonialschule ist, die von kirchlicher Seite geführt wurde. Die anderen sind alle säkular und die sind auch in der Forschung besser repräsentiert. Also gibt es Bücher zu. Zu der Frauenkolonialschule in Konz gibt es noch nicht so viel.
Eine Frauenkolonialschule, das müssen Sie noch einmal kurz
Frauenkolonialschule, erklären. Also die Idee ist, ich habe ja gerade eben schon mal erklärt, dass im Zweifel Männer, die im Militär gedient haben, in den Kolonien bleiben oder Männer, die ein Gewerbe errichten wollen oder eine Plantage einrichten wollen, in die Kolonien ziehen. Das bedeutet, es gibt Geschlechterungleichgewicht in der europäischen Bevölkerung. Das wird aus der Perspektive von deutschen Kolonialpropagandisten, muss ich jetzt schon sagen, also von Leuten, die sich für koloniale Zwecke engagieren zu diesem Zeitpunkt, wie zum Beispiel die Deutsche Kolonialgesellschaft und der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft, als sehr gefährlich eingeschätzt, weil damit Kinder und Verbindungen entstehen, deren Loyalität nicht eindeutig ist. Es beginnt damit, dass ja damals Wehrpflicht bestand, das heißt deutsche Männer und deutsche Söhne, egal von welcher Frau, gehen in den Militärdienst. Das würde bedeuten, dass ich in den deutschen Kolonien Kinder von afrikanischen Frauen an der Waffe ausbilde. Das loyalitätstechnisch ist das, wenn ich gerade einen Aufstand oder einen Widerstandskrieg niedergeschlagen habe, wird das als sehr problematisch eingeschätzt. Es existiert außerdem die Vorstellung, dass Männer, die sich mit afrikanischen Frauen in eheliche Verhältnisse begeben, kulturell darunter leiden würden, weil sie ihr Europäischsein verlieren. Das gilt es also zu unterbinden unter allen Umständen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn es nicht so viele deutsche Frauen in den deutschen Kolonien gibt, die als Ehepartnerinnen zur Verfügung stehen.
Und da kommen die Schulen ins Spiel.
Da kommt der Frauenbund ins Spiel. Der Frauenbund, deswegen sind die eng miteinander verknüpft. Die Schulen wollen ausbilden, weil sie einen Bedarf sehen an Frauen, die für diese kolonialen Räume vorbereitet sind. Die Idee existiert, dass Frauen diesen harschen Bedingungen gegenüber gewachsen sein müssen. In der Kolonialschule in Witzenhausen zum Beispiel werden die sogar an der Waffe ausgebildet. Die müssen lernen, eine Farm zu führen. Die müssen sozusagen ohne diese ganzen zivilisatorischen Dinge, die es zu dem Zeitpunkt in Berlin schon gibt, Kino, Straßenbahn, ja, tolle Mode oder sowas und auch bestimmte technische Haushaltshilfen, da müssen die alle ohne auskommen. Das heißt, die müssen nochmal grundausgebildet werden in Haushaltsführung. Das passiert ganz häufig und auch in Landwirtschaft dann auch nochmal ganz häufig, was dann die Option eröffnet, dass in dem Moment, wo sie auswandern tatsächlich mit der Unterstützung dieses besagten Frauenbundes, der dafür Geld zur Verfügung stellt, unter anderem auch mit Geldern, kofinanziert durch das Reichskolonialamt zu gewissen Teilen sozusagen. Die teilen sich dann manchmal so ein bisschen die finanzielle Verantwortung dafür. In dem Moment, wo die dann in die Kolonien gehen, ist die Vorstellung zumindest, sind die gut ausgebildet. Die sind gleichzeitig aber auch attraktiv auf dem Heiratsmarkt, sage ich jetzt mal. Und das schafft dann sozusagen einen Keil zwischen der afrikanischen Bevölkerung und den deutschen Kolonisatoren.
Und an dem Thema sind Sie also dran. Ich bin mal gespannt, was Sie dabei noch erforschen werden. Frau Kaub, ESC und Frau Bischof, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ein spannendes Thema. Wer noch mehr dazu erfahren will, in den Shownotes, da findet ihr einen Link zu einem Forschungsblog von Frau Bischof, von Frau Eva Bischof, mit noch mehr Informationen zu den Akteuren, die wir hier genannt haben, zu den Missionaren, zu dem Militär von Hassel.
Ja, von mir auch vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, und wie immer könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.